Ja, willkommen, ihr Helden des Abwassers da draußen, zu einer neuen Folge des Abwassertalk-Podcasts. Daniel, kannst du mich gut hören?
Ich kann dich super hören. Du strahlst auch so, oder? Das ist dein Mikrofon.
Ja, mal, ihr könnt das jetzt nicht sehen, vielleicht auf dem Bild seht ihr, das ist so bunt. So. Ich habe mir ein neues Mikrofon zugelegt. Manche haben von euch haben sich ja mehr oder weniger, ich kann nicht sagen beschwert, aber gewünscht, dass die Tonqualität zunimmt. Und dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir mal ein bisschen investieren. Daniel, wenn du mich gut hörst, freue ich mich.
Ich glaube, das
wünsche dir ein frohes neues Jahr.
Ja, ich wünsche dir auch ein wunderschönes, frohes, gesundes neues Jahr. Das ist die erste Folge übrigens in diesem Jahr, die wir aufzeichnen. Auch wenn es nicht die erste veröffentlichte Folge ist dann in diesem Jahr. Aber Klaus, wie bist du reingerutscht? Bist du überhaupt reingerutscht?
Oh ja, es ist immer die entspannteste Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, ist die entspannteste Zeit. Da hat man immer das am einfachsten, hat man mal Zeit für Familie, Kinder, ist ruhig, keine großen Dienstreisen und so weiter. Und da freut man sich immer wieder. Und jetzt geht's aber wieder los, ich bin motiviert, es macht Spaß.
Hast du schon das Hamsterrad
hinter mir
gefunden? Hast du schon das Hamsterrad gefunden?
Genau, das Hamsterrad habe ich schon gefunden und bin auch schon wieder eingestiegen ins Hamsterrad und freue mich auch drauf. Auch jetzt siehst du ja vielleicht an meiner Stimme hört man auch die Motivation. Weil es ja auch der erste Podcast dieses Jahr ist und da freue ich mich. Wie warst du? Bei dir alles gut?
Bei mir alles super, aber ich habe Tatsache ins neue Jahr reingeschlafen. Wir hatten vorher Kinderparty und dann ist man gefühlt um 10 tot ins Bett gefallen, wenn ich schon irgendwie früh Nachmittag losgehe und da 5 Kinder rumwerke.
Das kann ich gar nicht sagen. Ich habe Uno gespielt bis 24 Uhr mit Max, weil der ist 5 und der hat das gelernt, jetzt Uno zu spielen. Bestes Spiel ever. Hat es durchgehalten, Lisa nicht, Max hat es durchgehalten. Also die 5, die 7, 8-Jährige nicht, aber der Max hat mit 5 durchgemacht. Ja, aber Zeitverschiebung auch super Thema, Zeit, ne? Ja. Da können wir eigentlich unsere Gäste gleich mal fragen, wann das bei denen ist. Wir haben uns nämlich heute mal ein richtig cooles Thema eigentlich rausgesucht, was ein bisschen vielleicht auch in die Richtung interessant dann ist. Zwar geht es heute, Daniel, um die Planung von Großkläranlagen im Ausland, wie das vielleicht nicht in Deutschland so läuft, sondern wie das im Ausland läuft. Und da haben wir jetzt, auch jetzt hier sind wir voll international unterwegs und müssen gleich mal fragen, unsere Gäste, wo sie denn sind. Ihr seid auch schon dabei und hört schon zu. Der eine ist der Juan Esteban Schut oder auch Stefan genannt. Und der andere ist der Sven Brückner. Jetzt weiß ich nicht, wen fragen wir zuerst. Stefan, du bist der Alterspräsident, würde ich jetzt mal sagen. Oder Sven, dann fragen wir dich. Sag mal, erstens, wir haben ja gerade über Neujahr gesprochen. Wie weit ist die Zeitverschiebung zu euch? Wo wart ihr, wo wir 24 Uhr waren? Und wo seid ihr gerade? Und dann stellt euch doch mal nacheinander vor.
Ja, hallo erstmal. Schön, dass wir hier dabei sein dürfen. Hi. Ich bin der Sven Brückner. Ja, wir sind in Medellin in Kolumbien ansässig, beide. Und ich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich bin ja schon fast 20 Jahre in diesem Land. Bei uns ist es jetzt 6 Stunden früher, also wir haben noch Vormittag in Kolumbien, ihr habt schon späten Nachmittag.
Ja, wir haben 17 Uhr hier gerade bei der Aufnahme. Wie spät ist das bei euch?
Ja, wir haben jetzt 11 Uhr.
11 Uhr.
So. Bei uns steht noch Mittagszeit bevor.
Jetzt, Sven, also wo kommst du ursprünglich her? Du kommst ja, du bist ja deutschsprachig, oder? So wie man das hört. Wo kommst du ursprünglich her? Und was verschlägt dich nach Kolumbien?
Ja, das ist schon eine längere Geschichte. Ich bin ursprünglich geboren in Valparaíso in Chile. Bin also Sohn deutscher Eltern. Das ist dann jetzt eine längere Geschichte, da will ich jetzt nicht ausholen. Ich bin also in Chile geboren und bin bis zum frühen Kindesalter bin ich in Chile aufgewachsen. Und aufgrund politischer Verhältnisse in Chile um das Jahr 1973 herum, da gibt es vermutlich einige, die können sich an so eine Person erinnern, die Allende hieß. Ja, wir mussten also während der Allende-Zeit, während des eintretenden Kommunismus aus dem Land fliehen und sind dann nach Deutschland gegangen. Und dann bin ich dann ab 1973 in Norddeutschland in einer Kleinstadt namens Uelzen aufgewachsen.
Krass.
Ja, und dann mein Lebensweg ist dann so gegangen, dass ich dann in Deutschland Abitur gemacht habe und durfte dann auch zur Bundeswehr gehen, damals noch 2 Jahre und habe dann Wasserbau studiert in der Nähe von Uelzen. Das ist ein Ort namens Süderburg. Und habe dort ja, Wasserbau mit Vertiefung Siedlungswasserbau studiert. War dann zunächst einmal 2 Jahre in Deutschland tätig, in Hannover bzw. in Wolfsburg. War da gleich integriert in Klärtechnik, Bauleiter einer Kläranlage in Wolfsburg. Ja, und dann hat es mich nach Süddeutschland verschlagen, kam dann zur GKW. GKW ist die Abkürzung Gesellschaft für Kläranlagen und Wasserversorgung. Wird sicherlich einige, die hier diesen Podcast hören, sicherlich kennen. Bei diesem Unternehmen hatten wir seinerzeit sowohl Projekte im Inland als auch im Ausland. Ich habe dann zunächst im Inland begonnen, ja, und dann hat es mich sehr schnell ins Ausland verschlagen. Und dann war ich ja sehr lange Zeit in vielen, vielen Ländern. Und so um das Jahr 2002, 2004 herum wurde bekannt, dass in Medellin, in der Stadt Medellin, eine Großkläranlage gebaut werden sollte, beziehungsweise zunächst einmal geplant werden sollte. Und wir waren damals sehr viel bereits in Lateinamerika tätig, in vielen Ländern, in Peru, in Chile sind wir selbst gewesen, in Zentralamerika, auch in Brasilien. Dann habe ich mich sehr stark interessiert für dieses Projekt. Das konnten wir dann gegen starke internationale, in der Hauptsache amerikanische Konkurrenz gewinnen. Ja, und dann habe ich das Projekt selber als Projektleiter übernommen und seitdem bin ich eigentlich in Kolumbien wohnhaft, seit 2006.
Bevor wir zu Stefan gleich kommen, ich habe noch eine Frage. 2006 bist du also rüber, so ungefähr, richtig?
Ja, ich war früher schon in anderen Ländern tätig und war bereits schon wohnhaft in Brasilien und in Bolivien, in Peru. Und 2006 im August ging dieses Projekt offiziell los. Und dann war ich dann hier Resident, also wohnhaft.
Wann bist du das erste Mal, als du deinen Job hier in Deutschland hattest, ne, schon im Ingenieurbereich, wann bist du das erste Mal in welchem Alter rumgereist und hast dich Auslandsprojekten gewidmet? Wie alt warst du da damals?
28. Das war im November 1988. Das erste Projekt im Ausland war seinerzeit Großkläranlage Ankara in der Türkei. Das ist auch ein größeres Projekt. Da waren 3 Millionen Einwohner angeschlossen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Am Anfang sollte dann bis 6 Millionen ausgebaut werden. Ja, da war ich längere Zeit in der Türkei tätig.
Okay, ja, und dann bist du...
hat sich das so ein bisschen ergeben, dass ich erstmal ein bisschen in Deutschland tätig war, habe dann Projekte gehabt, namhafte Projekte, Ausbauklärenlage in Karlsruhe, war beteiligt an Projekten, Kläranlage Baden-Baden, Bühl, alles so in der Region, badischer Raum, sagen wir mal. Ja, weil die GKW natürlich in Mannheim ansässig ist. Ja, und dann bin ich gewechselt, aber habe gewechselt in den internationalen Markt und war dann sehr viel in Lateinamerika unterwegs, weil ich halt sprachlich die Voraussetzungen auch mitbrachte. Ja. Das ist ja weitestgehend Spanisch bis auf Brasilien, wo man dann Portugiesisch spricht.
Also bist halt auch mehrsprachig groß geworden, schon als Kind, und konntest dann die Sprache anwenden bei den Auslandsprojekten.
Ja, ganz genau. Ich meine, wenn man in Deutschland Abitur macht, muss man ja sprachlich doch einiges lernen. Da hatte ich die Möglichkeit, also Englisch und Französisch zu lernen. Spanisch sprach ich ja muttersprachlich schon, brachte das von Kindesbeinen an mit. Ich habe dann im Anschluss noch Portugiesisch gelernt, war ja viel in Brasilien tätig. Also ich bewege mich eigentlich durchgehend in 4 Hauptsprachen, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Englisch und Französisch. Naja, das, wenn man denn muss, dann holt man das so aus der Schublade wieder raus. Aber es ist mehr Hören und Lesen als das, was man dann sprechen kann.
Und jetzt interessiert mich mal, in welcher Sprache sprichst du mit Stefan? Stefan, herzlich willkommen, stell du dich dir mal vor. Und in welcher Sprache sprichst du mit Sven?
Ja, hallo. Ja, ist eine gute Frage, denn Normalerweise, wenn wir alleine sind, sprechen wir auf Deutsch. Aber wenn wir zum Beispiel Besprechungen mit unseren Kollegen hier im Büro haben, müssen wir natürlich auf Spanisch umswitchen.
Jetzt erzähl mal ein bisschen was über deine Person. Wer bist du? Dann arbeitest du wahrscheinlich auch mit Sven zusammen. Und erzähl mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Was machst du gerade?
Ja, ich bin hier in Kolumbien geboren. Mein Vater war Deutscher und meine Mutter ist Kolumbianerin. Nach meinem Studium, ich habe Maschinenbau studiert, habe ich knapp 2 Jahre lang hier gearbeitet in einer Consulting-Firma. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist der richtige Moment, nach Deutschland, um für 6 Monate zu reisen, weil ich eigentlich meine deutsche Sprache richtig verfeinern wollte. Das war 1986. Damals waren die Arbeitsmöglichkeiten sehr, sehr groß in Deutschland und habe ich wirklich sehr schnell einen Job gefunden, eine Arbeit gefunden. Und dann nach 6 Monaten habe ich eine weitere Möglichkeit und bei Volkswagen einen Job angenommen. 7 Jahre lang bin ich bei der Firma geblieben, musste wieder zurück nach Kolumbien, weil mein Vater schwer krank war. Und seitdem bin ich wieder ansässig hier in Kolumbien. Und seit 17 Jahren bin ich mit Sven zusammen hier bei der Firma GKW in mehreren Projekten hier in Lateinamerika.
Seit 17 Jahren, jetzt muss man mal zurückrechnen, das sind 2004. Okay, also warst du vor Sven in Kolumbien?
Nee, ich bin, wie gesagt, bei der Firma seit 17 Jahren, also ab 2007.
Ab 2007.
2007, der Sven war ein Jahr früher da.
Ah, okay. Er hatte 2006 gesagt, genau.
Ja, 2006, ja stimmt. Ich habe mich verrechnet.
Ja, und ihr sitzt in Medellin, aber betreut dann, reist auch dann in Südamerika rum und wo ihr halt euch gerade hin verschlagt. Und ihr habt dann zusammen quasi schon etliche Kläranlagen im Ausland geplant und auf die Beine gestellt.
So ist das. Also wir betreuen von Medellin, das ist unsere Zentrale von der GKW in Lateinamerika, betreuen wir die weiteren Niederlassungen. Also wir haben eine Niederlassung in Kolumbien, eine Niederlassung in Peru, eine Niederlassung in Bolivien derzeit. Und von hier aus betreuen wir diese Projekte in ganz Lateinamerika. Also wir haben in den letzten 10 Jahren haben wir Projekte gehabt, Kläranlagen Fortaleza in Nordbrasilien. Das ist auch eine mehrere Millionen Stadt. Das war die Erweiterung von einer Kläranlage. Mehr allerdings im Bereich Vorreinigung als mit Biologie. Wir haben mehrere Kläranlagen in Bolivien betreut. Das sind dann allerdings auch andere Arten von Technologien. Wir haben dort keine Belebschlammanlagen gehabt. Wir haben dort Topfkörper eingesetzt. Beispielsweise in der Stadt Sucre. Das ist im Hochland von Bolivien. Ja, und seit nun 2017 betreuen wir eine Großkläranlage für die Stadt Lima in Peru. Das ist auch ein Projekt mit einem mittleren Zulauf von etwa 1 Kubikmeter pro Sekunde bis zum Endausbau von über 2 Kubikmeter pro Sekunde. Das ist auch Kläranlagen mit einer Prozesstechnik, die deutscher Technologie entspricht, zum Teil auch darüber hinausgeht. Wir haben also in Lima beispielsweise auch noch nach der Belebung, Nachklärung noch Filtration und Entkeimung in Form von UV-Bestrahlung, was kein Standard ist in Deutschland.
Das ist jetzt in Lima dann.
Ja, in Lima. Hier in Medellin haben wir halt das Großprojekt der Kläranlage. Das war eine Eigenfinanzierung von EPM, also von den sogenannten Empresas Públicas de Medellín. Das sind die lokale Wasserver- und Entsorgungsgesellschaft, die gleichzeitig Energie, Müll, Gas und so weiter unter sich hat. Ja, dieses Projekt hier ist natürlich ein international extrem renommiertes Projekt. Wenn ich allein darauf hinweise, dass heute beziehungsweise im letzten Jahr, das habe ich gerade vom Geschäftsführer der Firma hier gehört, im letzten Jahr haben 146.000 Personen die Kläranlage besucht. Also zwischen Studenten und angehenden Ingenieuren über Ingenieurfirmen und so weiter aus dem In- und Ausland, insbesondere auch aus den USA, wird diese Kläranlage hier dauerhaft besucht.
Warum? Warum ist das so?
Ja, das kann man eigentlich zusammenfassen mit den Worten eines Besuchers aus Dänemark, der da sagte, das ist die beste Kläranlage in ganz Amerika, also einschließlich USA, aufgrund der Prozesstechnik, aufgrund der Baumaterialien, der Maschinentechnik, Redundanzen, Architektur. Ich könnte da also noch eine ganze weitere Palette bringen. Das ist modernste Technik. Wenn wir sehen, dass wir hier beispielsweise 30.000 Tags haben, also 30.000 Bedienpunkte, die über das intelligente System betreut werden, sagen wir mal, ähnliche Kläranlagen in Deutschland würden wahrscheinlich nicht ganz so viele Punkte haben. Hier wird halt alles im Einzelnen gemessen und in die Betriebswarte übertragen, was in Deutschland zum Teil auch nicht üblich ist. Beispielsweise die Vibration von Aggregaten, Hitzeschutz und so weiter. Ich meine, da könnte Stefan natürlich noch ein bisschen besser was zu sagen als Maschinenbauer.
Jetzt gehen wir, das ist schon mal ein guter Teaser, ne? Wie der aktuelle Stand dieser Kläranlage ist, ne? Jetzt reisen wir noch mal ein bisschen zurück nach 2006, ja? 2006 bist du ja nach Medellin dann gekommen und ihr habt damals den Planungsauftrag gewonnen, um die Kläranlage zu planen, richtig?
Ganz genau. Wir haben die gegen starke Konkurrenz aus den USA gewonnen. Das waren namhafte Unternehmen, die bereits in Lateinamerika, insbesondere auch hier in der Stadt, tätig waren. Es gibt hier eine Kläranlage, die vorher schon mal in Betrieb gegangen war, eine etwas kleinere Anlage. Das hat ein Amerikaner geplant. Ja, in diesem Ausschreibungsprozess, das war der Kern, waren Personal vorgeschrieben, das teilnehmen musste. Und mit dem konnten wir aufwarten. Es waren also Ingenieure gefragt aus den verschiedenen Richtungen, Prozesstechnik, Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Messsteuerregeltechnik. Wir mussten einen Architekten mitbringen, der bereits Kläranlagenerfahrung hatte. Ja, wir mussten also alle vorgesehenen Positionen mit Personal besetzen können, die lange Jahre Erfahrung hatte mit dieser Art von Technologie und mit dieser Art von Kläranlagen. Und das war natürlich auch sprachlich nicht immer ganz einfach. Natürlich sprechen die meisten Englisch, aber wenn es dann ins Spanische geht, war es dann schon etwas schwieriger. Ja, und so hatten wir die Kläranlage 2006 gewonnen und hatten dann einen Zeitraum von 15 Monaten von Vorstudien über allgemeine Entwurfsplanung bis zur Detailplanung vorzugehen, die gesamten Spezifikationen zu erstellen. Also da kann man nochmal sagen, die Spezifikationen für die Ausschreibung waren, was Bau betrifft, also das, was wir internationale Civil Works betrachten, in spanischer Sprache. Auch der elektrotechnische Part war, glaube ich, in spanischer Sprache. Der gesamte Maschinenbau wurde in deutscher Sprache, in englischer Sprache ausgeschrieben. Und das war ein extrem hoher Aufwand. Ja. Der Kunde hatte im Vorfeld ein, sagen wir mal, ein grundsätzliches Konzept gehabt, was er realisieren wollte in dieser Kläranlage. Es ging hier darum, eine mechanisch-biologische Anlage zu erstellen mit Belebtschlamm und einer Schlammstabilisierung, ja, die wir halt auch in Deutschland kennen und immer durchgeführt haben, auch in anderen Ländern. Unsere Firma war ja vorher auch schon mal in Korea tätig mit solcher Art von Anlagen. Wir konnten aufgrund der lokalen Gegebenheiten, hier ist es halt etwas wärmer als in Deutschland. In Deutschland haben wir im Winter Verhältnisse von bis zu 20 Grad minus. Das gibt es hier nicht. Und deshalb hat das natürlich einen unmittelbaren Einfluss gehabt auf die Auslegung der geschlammten Schlammlinie hier. Also alles das, was die Verfaulung betrifft, insbesondere dann die Gaswiederverwertung, Verstromung und so weiter. Wir konnten dann halt mit sehr viel mehr Wärmeenergie hier rechnen, als das, was wir üblicherweise bei deutschen Kläranlagen haben. Aber da gehen wir schon sehr in die Details rein. Die Frage war, was haben wir da gemacht? Ja, wir haben von August 2006 begonnen und hatten Termin, endgültigen Termin Ende Februar 2008 und haben alle unsere Unterlagen, Dokumente pünktlichst abgegeben.
Mich interessiert mal Folgendes an der Stelle, ne, bevor wir noch weiter ins Detail reingehen. Man fängt ja dann wahrscheinlich an Input-Parametern, also welche Parameter stehen mir überhaupt zur Verfügung, um eine Kläranlage zu dimensionieren? Du meintest ja gerade, es gab eine Vorstudie, ein Vorkonzept. War da schon die Dimensionierung, die Verfahrenstechnik allgemein schon geregelt? Oder wie war da die Datenlage?
Ja, der Kunde hat natürlich Vorkenntnisse gehabt hier im Bereich Abwasserreinigung, weil er schon so eine Kläranlage in Betrieb hatte, in gewisser Weise. Ja, wir waren nicht ganz so zufrieden mit dem, was die Amerikaner hier vorher geplant hatten. Aber von daher hatte der Kunde in seinem Konzeptentwurf und in seinen Vorstudien bereits Wassermessungen durchgeführt beziehungsweise ermittelt, mit welchen Wassermengen wir zu rechnen hatten, natürlich dann auch mit welchen Abwassertemperaturen, was in dem Zusammenhang ja sehr, sehr wichtig war. Gab natürlich auch Informationen über Industriezuläufe. Ja, also es gibt hier einen Hauptverursacher, das ist die lokale Fabrica de Licores de Antioquia, ich weiß gar nicht, wie das übersetzt wird jetzt, das ist die lokale Schnapsbrennerei. Die Schnapsbrennerei, diese Fabrik produzierte ungefähr ein Fünftel der Zulauffracht. Etwa ein Fünftel der Zulauffracht, wobei die Wassermenge sehr, sehr gering war. Ja, in Medellin ist auch ein Standort beispielsweise von sehr viel Textilindustrie. Das mussten wir natürlich dann auch mit berücksichtigen. Wir haben ein Gelände vorgefunden für den Bau der Kläranlage. Das war viergeteilt. Also das Gesamtgelände war durchkreuzt von einer Hauptwasserleitung, die das von Ost nach West durchtrennt und eine alte, nicht betriebene Eisenbahnlinie, die das Gelände schräg durchkreuzte von Nord nach Süd. Das heißt, wir hatten zur Verfügung vier einzelne Stücke, um die Gesamtkläranlage unterzubringen und hatten dann noch die Schwierigkeit, dass ein Teil dieses Geländes sehr flach ist, mit einer geringen Neigung, ich sag mal von vielleicht 2 Metern, dass der andere Teil des Geländes mit einer sehr, sehr starken Neigung von wahrscheinlich etwa 10 bis 15 Meter hohen Unterschied. So mussten wir uns dann halt entwickeln, wie wir in diesem Gelände dann diese Idee des Kunden umsetzen können, der da sagte, okay, wir wollen eine Vorreinigungsanlage haben, Rechensandfang, wir wollen die Pumpstation, ganz interessant, die wollten die Pumpstation erst nach Rechensandfang haben und nicht als Einlauf. Das ist also ganz was Besonderes hier. Wir haben dann Sie haben uns dann gesagt, wir wollen Belebschlammanlage haben, was international als Activated Sludge bezeichnet wird. In Deutschland ist es halt Belebschlamm. Und die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben waren, dass lediglich ein Reinigungsgrad erzielt werden sollte von 80% auf das, was wir allgemein als BSB bezeichnen. Ja, 80% BSB.
Und 80%, da jetzt mal die genaue Nachfrage, ne? Das wäre jetzt, wir haben einmal jetzt, warst du bei den Input-Parametern und bei den Ausgangsbedingungen, ne? Jetzt sagst du, okay, was sind die Einleitbedingungen, ne? Vielleicht auch nochmal, kannst du vielleicht nochmal schreiben, Medellin kennt ja vielleicht nicht jeder oder nicht jeder weiß gerade, wo Medellin liegt und liegt das am Meer, liegt das nicht am Meer? Und ich habe mir das natürlich parallel hier aufgemacht, aber in welcher Vorflut leitet man ein? Wie sieht das aus dort?
Ja, die Stadt liegt in einem, ja, in einem Kessel, wie so ein Tal, ja. Seitlich schöne Hänge und im unteren Bereich durchfließt das dann ein Fluss namens Fluss Medellin, ja, den gleichen Namen. Und die Stadt wird von dem Fluss von Süden nach Norden durchkreuzt. Und am Ende, hinter der Stadt, dort, wo dann bereits eine zweite Stadt beginnt, nämlich eine Stadt namens Bello, wurde dann gesagt, okay, hier soll also diese Kläranlage erstellt werden. Das Gelände, das war halt vom Inhaber, von den lokalen Empresas Públicas de Medellín, also ich kürze sie mal ab mit EPM, das ist der Kunde gewesen, das Gelände hatten die vorher schon aufgekauft. So, und ja, das ist wie ein schönes Tal, sehr grün, es ist hier immer angenehm. Es ist nie zu warm und nie zu kalt. Man nennt die Stadt Medellin die Stadt des ewigen Frühlings. Das ist bezeichnend. Wir haben natürlich zwischendurch mal ziemlich starke Regenfälle, wie das in den Tropen halt üblich ist. Aber es ist nicht so, dass man hier mit einem Moskitonetz umgehen muss und man hier nachts mit 32 Grad aufwacht. Nein, das tun wir nicht. Also die angenehme Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad durchgehen.
Das wäre eine Reise wert. Die macht richtig gut Werbung für Medellin.
Also Kolumbien ist im Aufsteigenden. Ja. Sehr viele Touristen.
Wir haben ja auch eine kolumbianische Kollegin, so die Maria, die Camilla, ich weiß nicht, die ist, glaube ich, sogar, die kommt auch aus Medellin doch, oder nicht? Ihr Vater ist doch irgendwie, egal, da müssen wir mal den Kontakt nochmal herstellen. Ich habe die Frage, die ich mir sofort in den Sinn kam, erstens, was wurde vorher mit dem Abwasser gemacht, bevor diese Kläranlage dort gebaut wurde? Das würde mich noch interessieren. Und zweitens, gibt es jetzt die Bahnlinie und die Wasserleitung fließen jetzt immer noch durch diese neue Kläranlage? Oder wie ist das? Also vielleicht das Erste, was war vorher und dann fährt ein Zug durch eure Kläranlage durch, oder?
Ja, diese Bahnlinie ist nicht in Betrieb, das sagte ich vorher. Die ist noch nicht in Betrieb, aber der Betreiber bzw. der Inhaber von dieser Strecke, der will das natürlich nicht aufgeben und man geht davon aus, dass noch in den zukünftigen Jahren vielleicht nochmal diese Anlage, wieder in Betrieb geht. Es ist auch so, dass wir in unserer Planung ursprünglich mitkonzipiert haben, dass bestimmte Produkte auf der Schiene abtransportiert werden könnten. Ja, also die Vorplanung, inwieweit das heute noch umsetzbar wäre, weiß ich jetzt nicht. Aber in jedem Fall haben wir während der Studien und während des Entwurfs mit vorgesehen, dass beispielsweise Rechengut, Sandfanggut, Schlemme, und da fallen ja nun mal, oder vielen, vielen früher, vor der Einsetzung der Trocknung, wir haben ja eine Trocknungsanlage noch gekommen, da kommen wir ja vielleicht nachher noch, aber da fielen ungefähr 300 Tonnen Schlamm pro Tag an. Also es wäre sinnvoll gewesen, das auf der Schiene abzutransportieren. Ja, diese Wasserleitung, das ist die Hauptzufuhrwasserleitung für die Stadt Medellin, die kreuzt da, und da haben wir natürlich einen Abstand gehalten von ungefähr 10 Meter auf jeder Seite, um das freizuhalten. Und die Kläranlage ist tatsächlich auf zwei von diesen vier Stücken erstellt worden, sodass die Bahnlinie sozusagen seitlich an dieser Kläranlage vorbeigeht Und auf der einen Seite, auf dem Einkläranlagen-Geländestück, ist die gesamte Vorreinigungsanlage, Rechensandfang und die Pumpstation, die Einlaufpumpstation, einschließlich der gesamten Schlammbehandlung. Und auf der anderen Seite, auf dem zweiten Geländestück, ist dann Vorklemmbecken, Belebungsbecken und sämtliche Pumpstationen. Ja, sehr aufwendige Kläranlage. Als wir damals dort ankamen, war das außerhalb der Stadt. Und heute ist die gesamte Bevölkerung mit Hochhäusern bis an das Kläranlagengelände nachgerückt. Und dementsprechend musste natürlich ein großer Aufwand betrieben werden, auch was die Abluftbehandlung betrifft.
Wie ist das dann vorher, bevor ihr bevor die Kläranlage gebaut habt? Ist das einfach in den Medellin rein? Ja, oder?
In den Fluss eingeleitet.
Also das war, wie es halt in Europa und in vielen Ländern üblich war. Mhm. Wasser floss in den Fluss und ging von da aus weg. Und das ist ja in vielen Städten Lateinamerikas nach wie vor der Fall. Bogota hat den Fall ja noch, den Rio Bogota, also den Fluss Bogota. Auch dort wird ja eine Großkläranlage jetzt gebaut werden, die dann auch noch ein bisschen größer ist als die in Medellin. An der waren wir übrigens auch beteiligt. Wir haben die gesamte Konzeptstudie gemacht für den Bau der Kläranlage Bogota.
Gibt es eigentlich sowas? Wir haben ja gerade die europäische Kommunalabwasserrichtlinie erneuert bei uns. Und gibt es sowas auch in Lateinamerika? Also so eine übergesetzliche Ordnung, die beschreibt, hey, was soll mit dem Abwasser passieren? Ja, oder vielleicht auch Wasserrahmenrichtlinien?
Ja, das wird länderspezifisch geregelt. Es gibt also keine übergeordnete für die gesamten lateinamerikanischen Länder, sondern jedes Land hat da seine eigenen Richtlinien. Also in Peru ist das schon ein bisschen anders als hier in Kolumbien. Brasilien ist dann nochmal wieder anders. Mexiko. In der Regel sind die Anforderungen nicht ganz so hoch wie in Deutschland. In Lima mussten wir allerdings da leider feststellen, dass die viel, viel anspruchsvoller sind auf den Reinigungsgrad als in Deutschland oder gemäß der europäischen Vorgaben.
Also würdet ihr sagen, also das anspruchsvollste Land in Südamerika ist welches, so aus euren Erfahrungen heraus?
Also was die Abwasserreinigung betrifft derzeit für eine Stadt wie Lima, ist es Peru.
Okay.
Das liegt allerdings auch daran, dass das ist ein sehr, sehr arides Land. Und das Wasserdarbegebot für die Wasserversorgung beziehungsweise für Beregnungszwecke und so weiter, das ist nicht in den Mengen vorhanden wie halt in Westeuropa. Und dementsprechend versucht man das Abwasser anschließend im Anschluss an die menschliche Nutzung vielleicht noch mal wieder anders zu nutzen. Ja, da liegen Möglichkeiten vor, das als Wasser für die Bewässerung zu nutzen. Es gibt auch Konzepte, dieses Wasser in den Boden einzubringen, anschließend wieder für die Wasserversorgung zu nutzen. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Was jetzt hier in Medellin beziehungsweise in Kolumbien nicht der Fall ist.
Jetzt sind wir zurück zu der Kläranlage Medellin. Okay, jetzt haben wir verstanden, es gab bestimmte Input-Parameter, bestimmte Voraussetzungen. Ne? Wir haben jetzt einen kleinen Eindruck gewonnen, okay, wie Medellin aufgebaut ist. Vorher floss das Abwasser einfach in den Medellin rein, in den Fluss, haben wir auch verstanden. Und jetzt nimmt uns mal mit, wie sieht denn so, noch nicht mal, also während der Planung, also stand während der Planung eigentlich fest, hey, welches Verfahren soll also grundsätzlich erstmal angewendet werden, also in der Vorkonzeption, wonach ihr euch richten konntet und die einzelnen Verfahrensweisen, ja, also du hast vorhin ja schon von Trocknung gesprochen, ne, im Schlammkreislauf, stand das damals schon fest oder hat sich das so entwickelt, so ich sag mal wie im europäischen Raum, wo sie immer mehr Faultürme vielleicht jetzt sind und errichtet werden?
Naja, wir brachten die Erfahrung ja aus Deutschland und aus unseren internationalen Projekten mit. Ja. Und dementsprechend haben wir nach deutschen Vorstellungen den Kunden beraten. Und der Kunde wollte eine Belebschlammanlage haben. Das haben wir dann auch zugestimmt. Fanden wir auch die sagen wir mal, die beste Lösung unter den lokalen bestehenden Bedingungen. Was sich so ein bisschen entwickelt hat, ist erstmal Rechensanfang. Da haben wir doch den Kunden davon überzeugen können, da mehr, ein bisschen mehr zu investieren, als das, was er ursprünglich mal vorgehabt hat. Also es ist schon sehr, sehr umfangreich, die gesamte Vorreinigungsanlage. Wir haben Schutzrechen erstmal, weil das Zulaufrohr natürlich auch sehr hoch, sehr groß ist. Da können also sogar Kanthölzer oder sonst was auch ankommen. Und im Anschluss haben wir dann nochmal zwei verschiedene Rechen, Grobrechen mit 20 mm Spaltweite, und dann haben wir nochmal ein Feinrechen in Form von Lochblechen mit 8 mm Durchmesser. Letzterer insbesondere gewählt aufgrund des hohen Anteils von Industrieabwasser aus der Textilindustrie. Also auch Textilien sollten ja zurückgehalten werden. Was den Sandfang betrifft, haben wir dem komplett neues Konzept gegeben, dem Kunden. Ursprünglich haben die mit amerikanischen Vorstellungen gearbeitet, klassische Rundsandfänge, ich sag mal, Aufenthaltszeit 20, 30 Sekunden. Wir konnten ihn davon überzeugen, dass es besser wäre, auf belüftete Langsandfänge zu gehen mit gleichzeitiger Entfernung von Fettstoffen. Wir haben also unser üblichen Standard aus Deutschland gewählt. Ich sag mal, diese belüfteten Sandfänge kennt ja heute jeder. Was die Pumpstation betraf, ganz was Besonderes. Da sind aufgrund der Sicherheit 4+2 Pumpen drin. Also ist nicht eine Reservepumpe dabei, da sind zwei Reservepumpen. Jede Pumpe hat eine Förderleistung von 1350 Liter pro Sekunde. Und die Absperrorgane sind ganz besondere Absperrorgane, die wir in Deutschland in der Weise so gar nicht verwenden, weil sie viel zu teuer sind. Da kostet ein Absperrorgan so viel wie eine Pumpe. Also das sind schon extreme Aufwände. Wenn man in so einer Pumpstation jetzt drinsteht, und da hat man dann eine riesen Halle, die ist dann 25 Meter hoch, ungefähr die Größenordnung dürfen wir uns vorstellen. Das ist schon eine gewaltige Angelegenheit.
Also ich habe das jetzt so verstanden, also das Wasser kommt auf der Kläranlage an, im Freigefälle. Da wäre jetzt genau für mich nochmal die Frage, vielleicht ist es auch eine dumme Frage, aber ist das jetzt ein Trennsystem oder ein Mischsystem? Du hast ja gesagt, okay, es gibt manchmal einen Monsunregen, aber was ist da eigentlich vorhanden?
Es ist ein Mischsystem. Es ist ein Mischsystem, wobei der Kunde dazu tendiert hat, das Regenwasser eigentlich vorher abzuschlagen. Vielleicht nicht ganz glücklich gewählt. Also der mittlere Trockenwetterzufluss sind 5000 Liter pro Sekunde, also 5 Kubikmeter pro Sekunde. Und der maximale Zufluss ist 6,5 Kubikmeter pro Sekunde. Bei uns in Deutschland würden wir sowas auf 10 Kubikmeter pro Sekunde aufbauen. Das haben wir dem Kunden auch empfohlen. Er wollte das nicht. Heute wäre er wahrscheinlich glücklich damit, wenn er das anders vorgesehen hätte.
Nun, bei kleinen Regenereignissen wird wahrscheinlich dann schon abgeschlagen, ne?
Genau.
Bei kleineren Regen gibt es schon Abwasser im Fluss, das ist natürlich dann schon...
Ja.
Wie oft regnet es denn in Medellin, wenn ich jetzt fragen darf? Also kommt es oft vor, oder?
Sind jetzt so in der Regenzeit, dann regnet es so...
In der Regenzeit, ja.
Einmal die Woche ziemlich stark, da kommt mal richtig sowas runter, wie man sich das so im tropischen Regen vorstellt. Kommt richtig was runter. Also worauf ich nochmal speziell hinweisen wollte, ist die Reinigungskraft in der biologischen Reaktor. Da konnten wir Kunden auch nochmal davon überzeugen, dass wir nicht nur 80% Reinigungsgrad erzielen. Wir hatten Vorstellung, das, was wir üblicherweise machen, dass die Belebschlammanlage auch mit dem Schlammalter in Verbindung zu bringen. Und der Kunde hatte die Vorstellung, mindestens 2 Tage Schlammalter zu haben. Und woher das kam, kann ich heute gar nicht mehr sagen. Bei 2 Tagen Schlammalter und den vorhandenen Temperaturen und den Gegebenheiten in Medellin trat bereits eine Nitrifikation im biologischen Reaktor ein. Also wir konnten bereits mit Nitrifikation rechnen. Und daher haben wir den Kunden dann gleich davon überzeugt, eine Denitrifikation zusätzlich vorzusehen, um halt Energie zu sparen. Das ist auch entsprechend umgesetzt worden. Und von daher hat diese Kläranlage hier eine ganz spezielle Belebtschlammanlage mit einer Kaskadendenitrifikationsanlage. Also es ist eine jeweils eine Dreierkaskade. Das sind zwei Straßen. Jede Straße hat zwei Unterstraßen mit jeweils drei Kaskaden, anoxisch und aerob.
Das ist ein interessanter Punkt gerade, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber eine Denitrifikation stellt ja Sauerstoff bereit, ohne dass ich belüften muss, um Kohlenstoff abzubauen. Richtig? Das heißt, das ist das, was du gerade gesagt hast. Eine Denitrifikation spart Geld. Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Und zwar sehr viel. Sie könnten also gezielt einsetzen, können Sie also locker 10-15% der Energiekosten sparen. Und wenn Sie sehen, dass die Kosten im Belebungsbecken, nur was die Stromkosten betrifft, etwa 50% der Gesamtkläranlage ausmachen, dann ist das schon gewaltig, was man da an Strom sparen kann. Bei so einer Großkläranlage geht das in die Millionen Dollar an weniger Stromkosten.
Meine Frage ja, bei uns in Europa sagt man ja eher, die Denitrifikation ist zur Reinigung gedacht sozusagen, oder das ist so der Hintergrund, warum man eine Denitrifikation macht, um den Stickstoff rauszubekommen. Aber so wie ich das verstanden habe, war das bei euch ja gar nicht der Fokus, sondern ihr seid eher auf die Kohlenstoffbelastung gegangen, dass man die rausbekommt. Ne?
Ganz genau. Das war, sag mal, von den Parametern, von den Einlaufparametern nicht vorgegeben. Aber aufgrund der eigenen Vorstellung vom Kunden, mindestens 2 Tage Schlammhalter im biologischen Reaktor zu haben, hat sich das einfach dann ergeben. Und die Erfahrung brachten wir halt mit. Wir haben ja lange Erfahrung bereits mit der Erweiterung von Kläranlagen in Deutschland gehabt, insbesondere auch mit Kaskadendenitrifikation. Und von daher haben wir das dann auch so entsprechend umgesetzt. Was hier nicht gezielt gemacht wird, was sich allerdings auch einstellt, ist eine biologische Phosphorelimination. Also
BOP war nicht dabei, oder?
Ist nicht gezielt eingesetzt, nein.
Ich habe noch eine Frage zu der Belebung. Wie groß ist denn oder wie hoch ist die Abwassertemperatur dann dort?
In der Belebung? Ja,
die Abwassertemperatur. Klaus, du kennst doch sicherlich noch die Faustformel, die wir schon gelernt haben bei dem Podcast, oder? Na, wie war die? Du bist doch gemutet.
Schlammalter plus Temperatur ist gleich 30. So habe ich das mal gelernt jetzt letztens.
Wir hatten ja schon Belebschlamm-Experte und das ist so ein Daumenfaktor, ja, so ist es zumindest in Deutschland. Da kann man relativ leicht überprüfen, wie alt das Schlammalter sein soll.
Ja,
Im rein kommunalen Abwasser.
Es kommt aber hin, weil die normale Temperatur des Abwassers, die wird wahrscheinlich nicht nie unter 20 Grad Celsius sein. Das ist halt der ausschlaggebende Punkt. Von daher wären die Belebungsbecken natürlich auch relativ klein. Ja? Wir haben ja nicht die Temperaturen wie in Deutschland, wo wir auf 10 Grad Celsius oder sowas dimensionieren und die Vorgaben auf 12 Grad Celsius einhalten müssen. Ja? Das gibt es hier nicht. Wie gesagt, es gab ja keine Vorgaben, was die Stickstoffreduktion betraf. Das ist ein Bonbon gewesen, den wir dem Kunden hier zusätzlich installiert haben. Übrigens jetzt, dadurch, dass er jetzt die Anlage schon mehrere Jahre betreibt, ist er hellauf begeistert, mit welcher Flexibilität diese Anlage gefahren werden kann. Was man da alles machen kann, wie man umgehen kann, ja, wo sie den Primärschlamm alles hinführen können, ja, und so weiter. Also wenn man die Anlage mal sieht, auch was die Baumaterialien betrifft, das ist ja alles Edelstahl 316L. Da kann vielleicht der Stefan auch noch mal ein bisschen was zu sagen, ja, was die ganzen Redundanzen betrifft.
Warte mal, da gehen wir gleich rein. Du hast bisher die Kläranlage so gut beschrieben, ja, von der Vorreinigung, ne, mit dem Rechen, Sandfang, Fettfang. Dann hast du gesagt, okay, da fließt das Abwasser im Freigefälle durch, so habe ich es verstanden. Dann kommt ein riesengroßes Pumpwerk, was das Abwasser wieder hebt und dann in die Belebung gibt. Und jetzt hast du die Belebung beschrieben. Da hätte ich jetzt mal eine Frage. Du hast ja gesagt, okay, das ist eine kaskadenförmige Belebschlammverfahren. Und da mal die Frage, gibt es dort auch eine Rezirkulation in dem Becken nochmal? Oder,
Es gibt den Rücklauf, das ist ja immer Rücklaufschlamm. Aber es gibt keine interne Rezirkulation, also kein Rezirkulationswasser. Das ist ja der große Vorteil von dieser Kaskadendenitrifikationsanlage, die der Professor Kaiser an der Universität Braunschweig mal vor vielen Jahren entwickelt hat.
Okay.
Und, ja, der Wasser geht dann weiter im freien Gefälle weiter, geht dann über einen überdimensionalen riesigen Venturi, ja, wird gemessen, die Wassermenge wird ja im Ablauf gemessen, nicht im Zulauf, und geht dann in den Vorfluter. Und die Lage der Kläranlage, die Höhenlage der Kläranlage ist ursprünglich ausgelegt worden auf ein 200-jähriges Hochwasser. Also die Höhenlage der Kläranlage ist so gesetzt, dass der Fluss Medellin, wenn der ein 200-jähriges Hochwasser führt, die Kläranlage noch im freien Gefälle das Wasser abführen kann. Mhm.
Okay, also da wurde schon damals an Hochwasserschutz gedacht.
Naja, wir haben damals natürlich auch den Kunden beraten, auf welche Höhe legen wir die Anlage? Ich meine, die hätte man ja auch noch tiefer oder höher legen können. Üblicherweise legen wir ja das auf ein 100-jähriges Hochwasser, aber die Differenz in der Höhe waren 50 Zentimeter oder sowas in der Größenordnung. Und da hat der Kunde angesichts auch der Klimaveränderung gesagt, das war ja damals schon 2006 ein Thema, hat er gesagt, legen wir die Kläranlage mal 50 Zentimeter höher, dann haben wir wenigstens ein bisschen mehr Sicherheit. Eine gute Entscheidung zu dem damaligen Zeitpunkt.
Jetzt habe ich ja die Frage, ihr habt ja gesagt, ich weiß nicht, es ist auch vielleicht so ein bisschen, weil ihr das ja auch gemacht habt, aber ihr habt gesagt, es ist die modernste Anlage in Amerika. So habe ich das vorhin mitgenommen. Oder eine der modernsten oder technisch anspruchsvollsten? Also
die Anlage ist jetzt vor ungefähr 4 Jahren in Betrieb gegangen. Zu dem Zeitpunkt war sie natürlich das absolut Beste, was es überhaupt gab. Aber wenn man sich mal die Messsteuerregeltechnik anguckt, ja, was da alles zentral gemessen und gesteuert wird, dann übertrifft das weitestgehend alles das, was es vor so im gesamten Raum Amerika gegeben hat. Und wenn man sich, wie gesagt, auch die Redundanzen anguckt, wenn ich nochmal drauf abhebe, wir haben 4+2 Pumpen in der Einlaufpumpstation. Ja, und wir haben ja Maschinentechnik, die kommt aus der gesamten Welt. Wir haben Motorgeneratoren, also Blockheizkraftwerke aus Österreich. Man sagt immer, dass wir das beste Fabrikat, was es momentan weltweit gibt, von der Firma. Wie heißt die Firma, Stefan?
Jenbacher.
Und wir haben Zentrifugen, die kommen aus Frankreich. Wir haben Pumpen, die ursprünglich aus Deutschland kamen, heute produziert in Brasilien. Motoren, Großmotoren aus Brasilien. Wir haben, was haben wir noch für Zentrifugen? Die kamen auch aus den USA, die anderen? Nee, die sind, kommen beide aus Frankreich.
Ja. Beide aus Frankreich.
Ja.
Und die Rechenanlagen aus Deutschland.
Genau, Rechen kommen aus Deutschland. Wir können natürlich gerne Namen nennen, aber wir wissen nicht, ob
wir können immer Namen nennen, natürlich, gerne. Mich interessiert das ja natürlich auch. Wenn man jetzt heute hier in Deutschland über die Kläranlagen, da hat man immer pro Reinigung oder pro Verfahrensstufe hat man immer gefühlt 3 bis 5 Anbieter. Ne? Mehr kennt man nicht, ne Klaus, oder? Es gibt immer 3 bis 5 gängige Anlagenhersteller, die dann Rechen herstellen.
Verschiedene. Mich interessiert ja dann so, was ist, würdet ihr sagen, das ist repräsentativ für Lateinamerika oder was sind so, ihr habt ja auch andere Anlagen geplant, was sind so die spezifischen Herausforderungen, die beim Bau und Betrieb in Lateinamerika vorkommen? Weil wir haben jetzt viel über die Anlage in Medellin gesprochen, die ist auch top aktuell, aber was ist so das, was vielleicht anders ist? Ihr kennt euch ja vielleicht auch ein bisschen in Deutschland aus und wir haben ja viele deutsche Zuhörer hier oder im deutschsprachigen Raum. Was ist denn komplett anders oder worauf muss man in der Planung jetzt achten, wenn man in Lateinamerika eine Kläranlage plant? Also ihr habt ja jetzt, das hört sich fast an, als ob ihr in Deutschland eine Anlage hingestellt habt. Was ist denn, da muss es doch irgendwelche Herausforderungen geben, die anders sind oder
nicht? Ja, aber das ist nun einmal, die Kläranlage in Medellin ist europäischer, westeuropäischer Standard, deutscher Standard, internationaler, bester Standard. Geht sogar, wie gesagt, in einigen Teilen noch darüber hinaus. Nein, Lateinamerika, ich meine, Lateinamerika ist groß. Es gibt Länder, da wird man sicherlich nicht darüber nachdenken, Belebtschlammanlagen zu installieren. Da geht man zurück auf Teichanlagen und Ähnliches. Das brauchen wir nicht. Das haben wir natürlich auch geplant. Wir haben in Peru schon Teichanlagen geplant. Wir haben in Bolivien Teichanlagen geplant. Wir haben in anderen Ländern, da ist das eine Mischung. In Brasilien werden beispielsweise sind Großkläranlagen mit Belebtschlamm in der Stadt Sao Paulo und Rio de Janeiro in Betrieb. Was die Qualität allerdings dann der Maschinen betrifft, das lässt natürlich dort dann schon sehr zu wünschen übrig, weil das natürlich kostengünstiger erstellt werden muss. Ja, und wenn man dann also das dann vergleicht, das ist mit einer Kläranlage in Deutschland dann nicht mehr zu vergleichen. Aber Medellin ist da, wie gesagt, weit von entfernt, von allen restlichen Kläranlagen in Lateinamerika. Eine Anlage, die ich bisher nicht besucht habe, das ist die größte Kläranlage in Lateinamerika, das ist die für die Stadt Mexico City namens Atotonilco. Ja, das ist eine Kläranlage, die dürfte Größenordnung ungefähr 30 Kubikmeter pro Sekunde Zulauf haben. 30 Kubikmeter pro Sekunde, da stehen dann halt nicht sechs Faultürme, ich glaube, das sind ungefähr so um die 20 bis 30 Faultürme, die da stehen. Das sind dann ganz andere Größenordnungen. Wie groß, wie gut die Qualität dort ist, auch was Messsteuerregeltechnik betrifft, was die Maschinen an sich betrifft, was Redundanzen betrifft, da kann ich Ihnen leider keine Auskunft zu geben. Anlagen habe ich nicht, bisher nicht gesehen. Was ich gesehen habe, sind alle Anlagen in Brasilien und das ist ein Standard, der ist weit unter dem, was wir hier jetzt gesehen haben in Medellin.
Ja, ich würde was dazu beitragen. Und zwar, man kann sagen, hier im Südamerika ist es sehr schwierig, beim Kunde durchzukriegen, dass zum Beispiel Edelstahlrohrleitungen eingebaut werden. Deswegen muss man eine Übung richtig schön verfeinern und machen, indem man zeigt, Life-Cycle-Cost ist viel besser, wenn man mit Edelstahl von vornherein arbeitet, als zum Beispiel mit Schwarzstahl oder sogar mit Plastik, ne? Mit HDPE und so weiter, Polyethylen. Das ist immer ein Punkt, wo viel gestritten wird. Denn normalerweise der Kunde denkt nur an Kosten, ne? Investitionskosten erstmal. Ne? Und auch ganz wichtig, und unsere Erfahrung hat das auch gezeigt, man muss verdammt viel aufpassen auf das Thema Abluftbehandlung. Denn heutzutage, die Bevölkerung hat sich sehr stark gemacht und man muss natürlich Geld investieren von vornherein, bevor die Beschwerden von der Bevölkerung kommen.
Das würde mich nochmal interessieren.
Darf ich da an einer Stelle ergänzen? Insbesondere dieser Punkt Abluftbehandlung, das ist ein ganz zentraler Punkt. Ja, zwischenzeitlich ist das ein ganz, ganz sensibler Punkt geworden, weltweit. Und hier in Medellin ist das so, dass der Chef von der Kläranlage mir explizit gesagt hat, die nächste Kläranlage, die wir planen, da werden wir erst drüber nachdenken, wie wir die gesamte Abluftbehandlung in Griff kriegen, in welche Richtung, wie nah die Bevölkerung ist und so weiter. Und danach planen wir die Kläranlage. So weit ist das zwischenzeitlich gekommen und ich glaube, das ist schon eine richtige Art, das zu sehen. Und hier stehen zwei Anlagen ungefähr in der Größenordnung nochmal von 100.000 Einwohner an, die wir natürlich selber planen wollen.
Jetzt ist ja, natürlich, das ist ja genau das Thema, also was Klaus und mich beruflich auch ja tagtäglich beschäftigt, weil wir halt die Großexperten sind hier in Deutschland, auch für Großvermeidung auf Kläranlagen. Jetzt mal die Frage in der Medellin-Kläranlage. Okay, es gab ursprünglich in der Planung, so habe ich es jetzt verstanden, erstmal kein Abluftkonzept, was vorgesehen wurde. Und es wurde jetzt im Betrieb dann korrigiert oder wie seid ihr damit umgegangen?
Nein, also es gibt natürlich, es wurde umfangreiche Studien gemacht, was die Abluftbehandlung betraf. Ja. Und die Kläranlage ist ja sehr, sehr groß und es gibt sehr viele Punkte, wo Abluftanlage betrieben werden muss. Wir haben eine Vorreinigungsanlage insbesondere und wir haben abgedeckte Sandfänge und wir haben abgedeckte Schlammeindicker und so weiter und so weiter. Und wir haben natürlich die verschiedenen Abluftmöglichkeiten und Verfahren alle geprüft und haben ganz zum Schluss dann dem Kunden empfohlen, eine bestimmte Technik einzusetzen. Davon wollte er zunächst einmal aber nichts wissen. Er wollte mit seinem bekannten System Chemikalien in die Hand zu nehmen und das mit Chemikalien zu behandeln. Damit wollte der umgehen. So. Und da haben wir ihm explizit wiederholt über Jahre hinweg gesagt, du betreibst da einen Fehler. Das solltest du nicht tun. Ja, wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen als Firma gemacht bei vielen Kunden, die wir da beraten haben, Photoionisation einzusetzen. Und als die Kläranlage hier ursprünglich mal in Betrieb genommen wurde, die wurde ja nicht vom Inhaber in Betrieb genommen, sondern vom Bauunternehmen, der die Kläranlage auch ein Jahr erstmal betreiben musste. Ja, das hat er nur suboptimal in Betrieb genommen. Ich will da jetzt nicht weiter in die Details gehen. Das war nicht besonders gut. Und dadurch sind extrem viele Gerüche entstanden am Anfang, weil die Kläranlage halt falsch betrieben wurde. Ob das jetzt bewusst gemacht wurde
oder... Das ist ja mal ein Punkt, Sven, Stefan, da könnte man ja mal drauf eingehen. Das ist ja ganz anders, als das in Europa oder in Deutschland ist. Das, was du gerade gesagt hast, so nebenbei, also in Amerika oder in Lateinamerika, aber auch in anderen Ländern, wird ja nicht die Anlage ausgeschrieben, sondern funktional ausgeschrieben. Du hast das vorhin gesagt, so schon mal, dass man sagt, ich schreibe eine Anlage aus für so und so viel Abwasser, was da ankommt, mit den und den Mengen, also ganz grobe Parameter, und schreibe aus, die Anlage, die auf dieser Fläche gebaut wird, muss die und die Reinigungsleistung haben. Und ihr müsst, wenn ihr die baut, die auch noch ein Jahr beweisen, dass die zu den und den Kosten betrieben werden kann. Und dann kriegt man einen Generalunternehmer, eine Baufirma zum Beispiel, die dann das Gesamtprojekt anbietet oft. So habe ich das mal gelernt in vielen Ausland. Und die bringt dann für viele Bereiche die Technik mit. Bei uns in Deutschland ist es ja oft so, dass bis ins kleinste Detail vorher alles geplant wird und dass dann natürlich auch die Inbetriebnahme von den Kommunen und so weiter entfolgt, ne? Also es ist ja ein großer Unterschied, oder?
Naja gut, also bei der Kläranlage haben wir natürlich alles vorher bis ins Detail geplant. Ja? Die Detailplanung haben wir ja gemacht. Nur, was beim Bauunternehmer zum Schluss hängen bleibt, sage ich mal, ist, wenn er einmal die genaue Maschine definiert hat, ja, die letzten Anpassungen zu machen. Ja? Das bleibt ja nicht aus. Verankerung von Maschinen und die Lage der Pumpe, und die Pumpen sehen ja auch ein bisschen anders aus von einem Fabrikat zum anderen. Das heißt, da gibt es natürlich auch ein paar Anpassungen. Aber was die Abluft betrifft, das war alles vorher schon genau konzipiert. Er hat es nur nicht richtig in Betrieb genommen und nicht richtig betrieben. Okay. Ja. Also wir haben dann hier sehr viel Probleme gehabt mit der Bevölkerung, der naheliegenden Bevölkerung. Und dann sind sehr viele zusätzliche Maßnahmen noch durchgeführt worden. Und es sind dann Photoionisationsanlagen nachträglich installiert worden. Und zwar so gut, dass die eigentlich nur als zusätzliche Redundanz funktionieren sollte. Also sozusagen noch eine zusätzliche Reinigung erzielen sollte, der Abluft. Und zwischenzeitlich ist es das so, dass sie die Chemieanlage abgestellt haben und nur noch die Photoionisationsanlage betreiben. So gut ist die. Ich meine, da könnte der Stefan noch ein bisschen mehr zu erzählen, was da alles erfolgt ist in dem Zusammenhang. Aber ich glaube, interessant wäre hier nochmal für alle Hörer nochmal ein bisschen was zu hören über unsere Schlammtrocknungsanlage, die da noch hingekommen ist. Denn das ist ja nun eine Anlage in einer Größenordnung, wie es die kaum in Deutsch- und Westeuropa gibt. Wir haben hier eine Wasserverdampfung von 13 Tonnen Wasser pro Stunde. Das ist ja eine gigantische Anlage. Also es gibt.
Ja, warte mal. Also gut, also ich würde, wir haben die Wasserschiene jetzt, ne, super erklärt bekommen von dir, ne? Du hast schon eine gute Überleitung gefunden, die wollte ich vorhin auch treffen. Jetzt hatten wir nochmal das Thema Abluft, ne, weil das sehr sensibel ist, auch mit der Bevölkerung. Jetzt nochmal die gesamte Schlammschiene, ne? Kannst also, du die mal, das wäre gut, wenn du uns dann nochmal besser mitnimmst im Fließverlauf, ja?
Ja, wir haben natürlich zwei verschiedene Schlammarten dann, wie wir die üblicherweise kennen. Wir haben den Primärschlamm und wir haben den Sekundärschlamm, also den Überschussschlamm. So, der Primärschlamm, der wird im Vorklärbecken abgezogen, wie wir das halt üblicherweise haben. Und wir können den dann direkt auf Standeindicker schicken, also auf mechanische Absitzeffekte. Traditionell, so wie wir das über viele Jahrzehnte hinweg in Deutschland halt auch gemacht haben. Und der Überschussschlamm, der wird abgezogen und wird über Eindickzentrifugen zunächst voreingedickt und zusammen mit dem Primärschlamm dann in die Faulbehälter geschickt. Wir haben also drei parallele Systeme stehen, was die Faul- bzw. Eindickung und Faulung betrifft. Wir haben also für jede zwei Faulbehälter haben wir jeweils einen Voreindicker und anschließend einen Nacheindicker. Und die, wie gesagt, der Schlamm, der Überschussschlamm wird dann diesen drei parallelen Einheiten der zugespritzt, sage ich mal, eingespritzt. Ja, die Faulbehälter, wir haben die ausgelegt auf rund 20 Tage Aufenthaltszeit. Insgesamt stehen hier sechs Faulbehälter, jeweils 8600 Kubikmeter Fassungsvolumen. Das Besondere an den Behältern ist, die sind natürlich in Eiform gebaut worden und die sind nicht in Stahlbeton gebaut worden, sondern in Stahl. Ja, das liegt jetzt an besonderen Gegebenheiten. Es lag daran, dass ursprünglich zu dem Zeitpunkt, wo diese Anlage erstellt werden sollte, sollte ursprünglich mal gebaut werden, so ab 2007 bis 2010, was natürlich nicht erfolgt ist. Zu dem Zeitpunkt waren diese gesamten Schalelemente für so große Faulbehälter, die waren alle besetzt irgendwo in Ostasien. Und deshalb ging es schneller und zügiger zu, wenn diese Faulbehälter in Stahl gemacht wurden. Eigentlich unüblich. Ja. Es wurde auch untersucht, ob wir die mischen, Stahlbeton und Stahl. Das hätte zu viele Probleme gegeben, wenn wir da irgendwelche Undichtigkeiten gehabt hätten. Davon haben wir dann schnell Abstand genommen. Wie gesagt, das sind sechs Faulbehälter, jeweils 8600 Kubikmeter Volumen in Stahlausführung. Und wir haben natürlich dann eine Gasfassung. Wir, das Gas, das wird dann gereinigt und das ganze Gas wird dann über Blockheizkraftwerke verstromt. Der Strom wird auf der Anlage benutzt. Wir konnten zwischenzeitlich feststellen im Betrieb, dass also ungefähr 40% des Stromes auf der Anlage allein durch Faulgas gedeckt werden kann. Das ist extrem hoch. Das ist sehr, sehr 40%. 40% des eigenen erforderlichen Stroms wird allein durch die Blockheizkraftwerke und das verstromte Gas gedeckt. Ja, und nach der Faulung wird der Schlamm geht er in die Nacheindicker, die eigentlich als Vorlagevolumen gelten für die anschließenden Entwässerungszentrifugen. Und die Entwässerungszentrifugen dicken oder führen dann ungefähr zu 30% Trockensubstanz. Das ist das, was erzielbar war unter diesen Bedingungen. Das ist eigentlich ein relativ guter Entwässerungsgrad für diese Art von Schlamm. Ja, der entwässerte Schlamm, ursprüngliche Konzeption, hochgelegene Zentrifugen irgendwo im vierten Stock. Der Schlamm fällt dann im dritten Stock runter und dann sind da Silos untergebracht, die dann den Schlamm auf die abfahrenden Fahrzeuge ablassen. Das heißt, wir haben Silos stehen und darunter können dann die großen LKWs drunter fahren mit 20 Kubikmeter Fassungsvolumen und können dann den Schlamm dann abfahren. Ich weiß nicht, ob ich mich da persönlich gemacht habe.
Ja, ja, wird der, mich interessiert gleich nochmal, wo der Wasserdampf erzeugt wird, aber wird der Klärschlamm.
Das ist was anderes, das kommt ja anschließend, ja.
Das Achso, kommt okay.
Naja, das und, ist ja gehen nochmal.
Jetzt immer eine Frage, der Klärschlamm, wird der noch landwirtschaftlich ausgebracht in Kolumbien? Ja, oder?
Ja, ursprünglich sollte dieser Schlamm mal im Anschluss an die Kläranlage kompostiert werden. Das war die ursprüngliche Konzeption, die Medellin hatte. Und deshalb ist diese Anlage auch 2006 bis 2008 ohne Schlammtrocknung konzipiert worden. Ein getrenntes Projekt sollte dann eine Schlammkompostierung sein. Das sollte dann auf einem anderen Gelände noch stattfinden, etwas außerhalb von diesem Kläranlagengelände, 10 Kilometer weiter. Er hätte nochmal weiter transportiert werden sollen. So, und von daher hätte dieser Schlamm dann irgendwann eine Wiederverwendung gefunden. So, was jetzt passiert ist, jetzt sage ich es mal, nehme es mal gleich, der Kunde hat sich dann letztendlich entschieden zu einer Schlammtrocknung. Wir haben dann noch zusätzliche Studien gemacht, ob wir eine Verkalkung vornehmen, den Schlamm dann irgendwie anders deponieren. Da hat es noch zusätzliche Studien gegeben, ungefähr so um das Jahr 2008, 2009. Also bereits als die Kläranlage schon geplant war oder 2010 sogar. Und dann hat der Kunde gesagt, so, wir haben uns jetzt entschieden, wir wollen das ganze Ding, das wollen wir jetzt trocknen. Und dann haben die gesagt, 300 Tonnen entwässerter Schlamm fallen auf der Kläranlage an. Das ist das, was auf dieser Kläranlage anfällt. Also ungefähr 300 Kubikmeter Schlamm pro Tag. Und auf der anderen Kläranlage in der Innenstadt, das ist die Kläranlage, die ich vorher schon mal nannte, die wird auch von dem gleichen Kunden betrieben, da fallen ungefähr 100 Kubikmeter Schlamm pro Tag an. Und die haben wir gesagt, die wollen wir mittrocknen. Das heißt, aus der Innenstadtbereich von Medellin werden 100 Kubikmeter Schlamm heutzutage auf diese Kläranlage außerhalb Medellins transportiert und zusammen mit den anderen 300 dann getrocknet. So, dieses Projekt Trocknung, das haben wir betreut. Wir haben eine Grundsatzstudie gemacht und dieses Projekt, das wurde so, wie Klaus das jetzt eben vorher nannte, das wurde funktional ausgeschrieben. Da gab es keine Detailplanung, da haben wir also nicht genau gesagt, welche Maschinen da wohin rein müssen, sondern wir haben grundsätzliche Studien gemacht, wie decken wir den Bedarf, Wärmebedarf ab. Und letztendlich, was dabei rausgekommen ist, ist, dass da zusätzliche Turbinen installiert wurden, die allerdings nicht mit Faulgas, sondern mit Erdgas beziehungsweise mit dem Gas der Stadt gespeist werden. Das heißt, auf der Kläranlage wird Gas zugekauft, das wird in diese Turbinen geführt, diese Turbinen generieren dann die Wärme für die Schlammtrocknung und die Schlammtrocknung selber erfolgt heute über drei parallele Bandtrockner. Ich darf die Firma hier auch nennen. Das ist ja eine Firma aus Deutschland, aus dem südlichen Teil Deutschlands. Ganz genau. Die Firma Huber, ich meine, das ist ja bekannt. Und die Firma Huber hat natürlich sehr viele Maschinen geliefert für die Anlage. Sämtliche großen, die Rechen kommen alle von der Firma Huber. Die Schlammentwässerungsmaschinen kommen von Huber. Das, was die Launder Channel betrifft, also der Abtransport des Schlammes. Huber hat die Maschinen geliefert für die für die Sandfänge und die Sandklassierer. Und natürlich dann war involviert in der gesamten Schlammtrocknung. So, ganz zum Schluss kommen also heutzutage irgendwo, ich glaube, 100 Tonnen oder 100 Kubikmeter getrockneter Schlamm aus dieser Anlage raus. Und dann komme ich jetzt wieder darauf zurück, was gefragt wurde, wohin geht der Schlamm? Dieser Schlamm wird heutzutage genutzt, um auf der Mülldeponie eine Abdeckung zu schaffen. Das ist die endgültige Nutzung. Wobei Wobei wir eigentlich davon ausgehen könnten, dass dieser Schlamm noch eine andere Nutzung haben könnte. Es ist nur so, dass diese erste Kläranlage heißt San Fernando, also die kleinere von den beiden Kläranlagen in Medellin, die haben relativ hohe Anteile an Schwermetallen. Und von daher ist es manchmal so ein bisschen zweifelhaft, ob man das dann eingehen will, dauerhaft den Schlamm zu verwerten. Wenn dann nämlich irgendwann diese Werte überschritten wird im Schwermetallbereich, dann hat man ein großes Problem. Das wollte der Kunde nicht. Und deshalb hat er dann entschieden, wir wollen standardmäßig diesen Schlamm ganz zum Schluss auf die Mülldeponie bringen.
Ja, okay, cool. Jetzt haben wir eigentlich mal technisch mal alles gehört. Mich würde ja jetzt mal interessieren, Betrieb der ganzen Geschichte. Gibt es da Unterschiede in der, also wie Technik betrieben werden muss? Man muss ja auch das Personal haben dazu, eine Kläranlage zu betreiben. Sind die Leute da genauso gut ausgebildet? Oder muss man da ein bisschen was beachten oder auch kulturell? Was ist da anders?
Es gibt sehr viele Unterschiede. Also zunächst einmal kann man so eine Kläranlage, wie wir die hier jetzt konzipiert haben, die könnten wir in einem anderen Land Lateinamerikas, ich will jetzt keine Namen nennen, die könnte man da nicht hinstellen. Das Personal wäre da gar nicht in der Lage. Das Personal, was da auf dem Markt wäre, das wäre gar nicht in der Lage, so eine Kläranlage zu betreiben. Ja. In Peru und in Kolumbien sieht die Sache allerdings schon sehr, sehr anders aus. Also wir haben sehr gut ausgebildetes Ingenieure und Personal, auch Techniker. Und mit der langen Erfahrung, die hier EPM jetzt schon hat, mit dem Betrieb vorher der anderen Anlage San Fernando und jetzt mit dieser, die sie Aguas Claras nennen, also klares Wasser, das ist der endgültige Name, der hier jetzt geblieben ist für diese Kläranlage in Medellin. Die haben sehr gut ausgebildetes Personal. Es besteht überhaupt kein Zweifel, dass sie genauso in der Lage sind, wie wir hier das üblicherweise in Westeuropa haben. Aber wie gesagt, das ist dann natürlich von Land zu Land unterschiedlich. Und es gibt natürlich einige Technologien, die würde ich in anderen Ländern so nicht anbieten. Stefan, was meinst du dazu?
Ja, ich bin nicht auch kompletter Meinung. Man muss auch dazu sagen, dass hier in Kolumbien keine richtige Ausbildung in dem Sinne gibt. Also die Leute haben sich so peu à peu alleine oder mit der Zeit im Thema reingerutscht, aber eine richtige Ausbildung für einen Betreiber einer Kläranlage gibt es in Kolumbien nicht, noch nicht.
Also gibt es sowas wie die DWA auch in Kolumbien, also eine Wasservereinigung oder sowas? Gibt es sowas in Kolumbien auch oder in Südamerika oder Lateinamerika generell? Gibt es da sowas? Also wie die WEF in Amerika oder bei uns die DWA oder...
Ja, es gibt eine Organisation aus dem Abwasserbereich, Ingenieros Sanitarios, also sanitäre Ingenieure, so wird das allgemein genannt. Es gibt übergeordnete Organisationen in den verschiedenen Ländern. Wir haben jetzt gerade einen Kongress gehabt in Peru, in Lima. Da war also Ingenieure aus dem Bereich Wasser, Abwasser aus ganz Lateinamerika zusammen. Es kamen Leute aus Brasilien, aus Zentralamerika, aus den verschiedenen Ländern. Also das gibt es in der Weise schon. Allerdings Richtlinien, DWA-Richtlinien oder DWA-Arbeitsblätter, wie wir sie kannten, das gibt es in dieser Weise so bisher nicht. Es ist auch so zu sagen, dass viele Länder sich mit ihren Vorgaben an den USA irgendwo messen. Also die Schlämme, die werden ja in den USA nach Kategorien eingesetzt, Schlammklasse A, B und C und sowas. Und die Vorgaben, die es in den lateinamerikanischen Ländern gibt, die sind schon sehr nah an diesen Vorgaben aus den USA dran. Es ist auch so, dass natürlich die Literatur, die man benutzt für die Auslegung von solchen Kläranlagen, sich sehr stark an der Literatur aus den USA basiert. Also Metcalf und Eddy, das ist ja ein Begriff auch in Europa, das ist ein Standardbuch, was Ingenieure im Abwasserreinigungsbereich in Lateinamerika nutzen. Wir kommen natürlich gerne mit unserem Arbeitsblatt A131, ja, wenn wir die Belebschlammanlage ausführen. Und wir kommen gerne mit Longdong, wenn wir über Sandfang reden und ähnlich gelagerte Dinge und können damit natürlich auch überzeugen. Also wir stehen da dem Metcalf und Eddie überhaupt nicht hinterher, gar nicht. Also das sind inzwischenzeitlich sind das auch bekannte Instrumente, auch in Lateinamerika. Auch der Imhoff ist ein Begriff natürlich.
Inwiefern spielen denn Förderungen und sowas eine Rolle? Oder finanziert sich das alles vor Ort selber? Oder ist es wichtig so, ist sowas total wichtig? Entwicklungshilfe, also ich will nichts Entwicklungshilfe nennen, aber ja, so das irgendwie das...
Der Begriff Entwicklungshilfe ist da schon richtig. Also es gibt ja viele Institutionen wie die Weltbank, die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, ja. Es gibt die Agence Française de Développement und es gibt noch andere viele, die hier in der Finanzierung tätig sind. Und in vielen Ländern ist es erforderlich, solche Mittel zu bekommen, um überhaupt im Abwasserreinigung investieren zu können, beziehungsweise die Kosten decken zu können. Ja. Also Projekte in Bolivien, wir haben Projekte in der Vergangenheit schon betreut, in Sucre, das ist KfW finanziert. Und wir hatten Projekte in Peru, in Norden Perus, in Trujillo und in Chiclayo. Das waren ebenfalls Projekte, die wurden von der KfW finanziert vor vielen Jahren. Wir haben Projekte gehabt von der Interamerikanischen Entwicklungsbank, auch wiederum in Bolivien. Da ging es dann allerdings um Wasserversorgung. Im speziellen Fall Medellin ist hier keine Finanzierung erforderlich gewesen. Das war also eine Eigenfinanzierung von der lokalen Wasserabwassergesellschaft, die allerdings, das muss ich dazu sagen, ganz zum Schluss, als das Projekt von uns schon geplant war, nämlich ungefähr so im Jahr 2009, 2010, bevor es mit dem Bau losging, musste sie doch direkt an die Interamerikanische Entwicklungsbank gehen, und zwar nicht über die Regierung, was normalerweise üblich ist, weil solche Finanzierungen laufen ja generell über die Zentralregierung. Hier ging die Wasserabwassergesellschaft aus Medellin ging direkt an die Interamerikanische Entwicklungsbank ran und hat um zusätzlichen Kredit gebeten. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Größenordnung das war. Allerdings war das eigentlich nicht für dieses Projekt gedacht, sondern um andere Projekte zu finanzieren. Nur war es dann einfacher, eine Finanzierung für ein einzelnes Projekt zu bekommen, anstatt für viele kleine Projekte irgendwie eine Finanzierung zu suchen. Ja? Hätte man das alles aufsplitten müssen, dann wäre der Aufwand viel zu groß gewesen. Deshalb hat EPM seinerzeit die Interamerikanische Entwicklungsbank gebeten, hier eine mit in die Finanzierung mit einzusteigen. Wir haben mit der Interamerikanischen Entwicklungsbank da in dem Zusammenhang überhaupt nichts mit zu tun gehabt, gar nichts. Ja, das Einzige, was wir 2010 machen mussten, bevor die Kläranlage in die Ausschreibung ging, es mussten an den Ausschreibungsbedingungen gewisse Anpassungen gemacht werden, im Ausschreibungstext, in den Bedingungen, die entsprechend interamerikanisch konform sein mussten oder bankkonform sein mussten. So wie wir das halt auch von der KfW kennen. Ja.
So, in Anbetracht der Zeit, und ich habe ja noch ein paar Fragen vorbereitet, ne? ein paar kurze, knappe Fragen, ne? Habt ihr erstmal was ihr noch loswerden wolltet, was euch super wichtig ist in dem Zusammenhang? Ja,
das ist ganz zu wichtig zu sagen, dass diese Kläranlage, nochmal will ich das sagen, nichts hinterher steht, was es in Deutschland gibt. Und dass wir als Firma GKW natürlich in der Lage sind, jegliche Planung von Kläranlagen in Deutschland zu betreuen. Das ist für uns, wir stehen dem in nichts nach. Nur weil wir jetzt eine Kläranlage im Ausland geplant haben, weil wir Erfahrungen damit haben, wie wir damit all diesen Dingen umzugehen, mit anderen Finanziers, mit anderen Formen, Denkweisen, mit anderem Personal, wissen wir schon, wie wir in Deutschland solche Kläranlagen umsetzen könnten. Und das wollen wir auch in Zukunft wieder tun. Ja. Unsere Firma war jetzt ein paar Jahre in Deutschland nicht tätig. Und wir werden jetzt deutschen Markt gehen. Ja, das hat sich geschicklich so ergeben. Es gab mal zwei GKWs, eine nationale und eine internationale, und die wurden dann getrennt verkauft. Wir waren dann innerhalb von anderen Gruppen. Wir gehörten mal zu Pöyry, zum finnischen Consultant. Wir gehörten mal nach Belgien zu Tractebel. Zwischenzeitlich gehören wir zu einer deutschen Gruppe, das ist die GFA aus Hamburg. So, und dadurch, dass die Kollegen, die ursprünglich den deutschen Markt betrieben haben, irgendwo woanders arbeiten heute, müssen wir wieder Fuß fassen. So werden wir auch Fuß fassen. Wir wollen auch wieder in den Kläranlagenmarkt in Deutschland rein.
Also sieht man euch vielleicht mal zukünftig wieder in Deutschland. Aber
auch nicht. Ganz euch sicher, wir werden vermutlich im Großraum Rhein-Main werden wir wahrscheinlich erstmal die ersten Bewegungen machen. Wir sind ja auf dem deutschen Markt noch tätig mit Industrieabwasserreinigung. Ja? Wir haben ja Kollegen in Deutschland, die betreiben Industrieabwasser. Von daher sind wir ja auf dem deutschen Markt tätig, aber nicht bei Behörden beziehungsweise bei Betreibern von Abwasserreinigungsanlagen.
Cool. Ich hätte sonst noch mal, wie viele Fragen habe ich mir jetzt hier notiert? Ja, 4 Fragen. Die sind mehr oder weniger kurz oder knapp, ja. Aber es sind noch mal Fragen, die mich besonders interessieren, ja. Die eine Frage, starte mal. Welche Notiz schreibt ihr heute auf ein Post-it? Ja, ich gebe euch ein Post-it. Welche Notiz schreibt ihr da heute drauf, wenn ihr morgen alles aus euren Projekten vergessen habt, ja, was jedoch euer Ich von morgen wieder wissen sollte?
Also das war jetzt sehr kompliziert. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden,
also,
was ich
da... Stell dir vor, du hast morgen alles vergessen, aber ich gebe dir heute einen Notizzettel, ja, wo du eine Notiz für dich raufschreibst, die du morgen wieder lesen darfst.
Stefan, was würdest du denn dazu sagen?
Du, da bin ich... Also... Wirklich sehr, sehr kompliziert. Also
mit einem Wort soll ich mich daran erinnern, was alles dazugehört, um so eine Anlage hier in Medellin zu planen und umzusetzen.
Kann sein.
Ja, was das Wichtigste ist. Egal, Daniel, die Frage ist scheiße, mach die nächste.
Das ist super gut. Ey, das ist eigentlich, was ist das? Was wollt ihr auf jeden Fall nicht vergessen von euren bisherigen Erfahrungen?
Vielleicht kann ich das mal anders beantworten. Ja, als ich hierher kam als Projektleiter 2006 und ein 500 Millionen Dollar Projekt vor mir hatte und 800 Quadratmeter Büroraum neu mit allem Ausstatten, neue Kabel legen, alles unter 32 Zeichner hatte und 3 Architekten und 5 Maschinenbau und alles. Es waren ja 190 Leute, die ich da zu betreuen hatte. Dann habe ich einen alten Fuchs, einen alten Ingenieur aus Zeiten von anderen Projekten in Korea gefragt, was muss ich machen, um dieses Projekt hier in den Griff zu kriegen? Und die Antwort von ihm war, kümmern Sie sich um die Leute, die Ihnen die Arbeit machen. Das heißt, man muss jedem einzelnen Ingenieur für sich betrachtet sehen und ihn so betreuen, dass man das Maximum aus ihm sozusagen rausholt. Und da müssen Sie sich einstellen auf die Art und Weise, wie jeder so eingestellt ist und was jeder Einzelne in seinem Leben so für Vorstellungen hat. Und der eine muss halt alle halbe Stunde mit seiner Frau telefonieren. Das ist nun einmal so. Der braucht das Handy und muss sich da, ne? Und der andere, der muss halt mal zwischendurch immer mal eine Zigarette rauchen gehen. So, und diese Dinge, das müssen Sie einfach mal absorbieren. Und wenn Sie das jetzt mal weiterspinnen, dann müssen Sie sich auf den Kunden einstellen und müssen die Besonderheiten von Ihrem Kunden kennen. Ja, und wir hatten natürlich auch ein Team, das bestand aus sehr viel internationalem Personal. Das waren nicht nur Deutsche. Ich hatte auch einen Chinesen bei uns im Team mit dabei und wir hatten hier Personal aus Kolumbien, und daraus eine Mannschaft zu bilden, das war die Herausforderung. Und das ist eigentlich der Kern, um so ein Riesenprojekt in den Griff zu kriegen. Das ist, glaube ich, Es ist nicht ganz so die Antwort, die zu dieser Frage passt, aber ich glaube, es spiegelt das wider, was wichtig ist, um so ein Projekt steuern zu können, um so ein Projekt umsetzen zu können.
Also auf dem Post-it bei dir, Sven, steht, kümmer dich um die Leute.
Ganz genau,
So,
kümmere dich um deine
Stefan, bei
Leute.
dir, was schreibst du auf dein Post-it?
Ja, ich würde schreiben, Koordination. Denn für Infrastrukturprojekte ist das maßgeblich. Und wenn man so viele Leute oder so viele Disziplinen hat, muss man unbedingt sehr auf die Koordination aufpassen.
Ja, den wesentlichen Vorteil, den wir hier hatten in diesem Projekt, ist, dass wir ein extrem gutes Verhältnis zum Kunden aufbauen konnten. Der Kunde, den konnten wir davon überzeugen, dass wir deutsche Wertarbeit haben, sozusagen. Ja, und das hat ihn überzeugt. Und wir haben im ersten halben Jahr noch Reibungen gehabt und ab dann nie wieder. Und zwischendurch hat es mal einen Funken gegeben und den konnten wir ausräumen. Und in diesen 20 Jahren, in denen wir hier arbeiten, haben wir einen Kunden, der von überzeugt ist von unserer Qualität, von unserer Arbeit.
Das ist eine super Überleitung zu meiner zweiten Frage, ja. Und die zweite Frage lautet, jetzt seid ihr gespannt, ne? Die ist nicht so kompliziert wie die erste. Was waren in diesem Projekt, ja, die größten Konflikte und wie sieht Konfliktmanagement in Kolumbien aus?
Ja, die größten Konflikte, das war ein Funken, den wir mal hatten. Da wollte ein Mitarbeiter von der Gruppe Ingenieure vom Kunden, die haben natürlich auch eine Gruppe von 10 oder 12 Leuten gehabt, die dieses Projekt betreut haben. Das war ja nicht nur ein Manager da, sondern viele. Und der wollte bei Abwesenheit des Projektleiters, von deren Seite wollte er uns mal einen Kahn fahren. Dann hat er einen hässlichen Brief geschrieben und hat uns da Dinge vorgeworfen, die so nicht haltbar waren. Und Konfliktmanagement in dem Moment ist, man muss sich genau überlegen, wie man dann reagiert. Ich hatte das Glück, dass ich mit dem Vorgesetzten von diesem Herrn ein sehr gutes Verhältnis hatte und mit einem vorbereiteten Antwortbrief dahinging. Und ihm gesagt habe, so, wir müssen das jetzt ausräumen. Das ist mein Antwortbrief, den habe ich aber links noch nicht abgeschickt. Da hat er dann gesagt, nee, lass das mal lieber sein. Wir wollen das anders regeln. Und ja, und dann kam ein anderer Brief hinterher, wo dann alles relativiert wurde und man konnte dann wieder zusammenarbeiten. Also solche Konflikte zu lösen, ist in vielen Fällen bei so Großprojekten der direkte Draht, den der Projektleiter mit dem Management vom Kunden hat. Daran liegt alles. Da liegt es, ist begraben. Und dann haben wir sehr viele Konflikte gehabt mit dem Kunden, mit dem Bauunternehmen. Ja, ich will die Namen jetzt des Bauunternehmers nicht nennen, aber da gab es
Kennt man
extrem
den in
große.
Deutschland, das Bauunternehmen? Kennt man das Bauunternehmen in Deutschland?
Ja, es ist, also ich werde sie jetzt nennen, also Hyundai aus Korea. Hyundai. Hyundai
Wieso?
macht
Okay.
Maschinen und macht, also es gab zwei Firmen aus dem Hyundai-Komplex, die hier tätig waren und eine Firma aus Spanien. Stefan, wie ist die Firma Spanien?
Aktionär.
Acciona. So. Also, die haben natürlich ihre Interessen vertreten und dagegen ist gar nichts zu sagen, ja? Jeder muss seine Interessen wahren. Aber es gab, haben sich daraus natürlich extrem große Konflikte ergeben. Und es kam immer und durchgehend dieser Vorwurf, Fehlplanung hier und Fehlplanung da. Wir haben uns nie einen einzigen Fehlplanung nachweisen können. Nie. Und der Kunde war immer, und der Kunde und wir waren immer eine Einheit. Der Kunde hat uns da nie alleine gelassen und wir haben den Kunden nie allein gelassen. So dass wir so ein Block waren, dass die da im Prinzip gar nicht gegen ankamen. Also es gibt natürlich noch einen Konflikt, der da ausgetragen wird, von Schiedsgerichtsverfahren, wo der Bauunternehmer noch Nachforderungen hat. Aber da sind wir jetzt nur am Rande beteiligt, indem wir also den Kunden betreuen, wenn da Informationen noch gesucht werden aus altem Schriftverkehr, Unterlagen und so weiter. Da betreuen wir noch unseren Kunden. Ansonsten haben wir mit dem Projekt ja nichts mehr zu tun. Ja, das waren die beiden Konflikte. Und dieses zweite Konflikt mit dem Bauunternehmen ist natürlich etwas, das kennt man auch in Deutschland. Das ist jetzt nichts Übliches und Besonderes aus Lateinamerika.
Cool. Mal gut, ich fand das richtig gut gerade. Ich habe noch mal eine persönliche Frage an euch beide. Kann ja jeder für sich selber noch mal beantworten. Und zwar, wie haltet ihr euch bei diesen Projekten oder allgemein, es muss ja nicht Großprojekte, können ja auch weitere oder kleinere Projekte sein als das jetzt. Wie haltet ihr euch persönlich im Ausgleich? Und wie schafft ihr persönlich für euch, ne? Es gibt ja stressige Phasen in Projekten. Wie schafft ihr es, dieses Stresslevel zu bewältigen und vielleicht euch auszugleichen?
Ja gut, ich mache sehr viel Sport. Also ich mag es, mal rausgehen zu gehen und viel Bewegung. Familiärer Zusammenhalt ist natürlich ganz wichtig. Wir haben natürlich, wenn man im Ausland arbeitet, vom Finanziellen wahrscheinlich schon einige Vorteile gegenüber jemandem, der in Deutschland angestellt ist. Wir haben sehr viele Reisen hier. Also ich reise sehr viel und habe dann natürlich auch die Möglichkeit gehabt, sehr viel Urlaub in vielen, vielen Ländern zu machen. Also ich war hier in allen Ländern in Lateinamerika bereits unterwegs, viel in Panama, Zentralamerika, Brasilien, Peru, Ecuador, Kolumbien, Chile, Uruguay und so weiter, Argentinien. Man hat also schon eine Auszeit, wenn man mal rausgeht und kommt das schon ziemlich rum. Vielleicht ist das auch so ein Anreiz und ein Ausgleich dafür, wenn man so einen Riesenstress hat. Stefan, wie siehst du das?
Ja, wie gesagt, die Freizeit richtig ausnutzen, am Wochenende vor allem, ne, um die Entspannung rauszukriegen. Aber während der Woche ganz wichtig ist, nie alleine alles runterschlucken, sondern man muss immer mit den Kollegen immer kooperativ arbeiten und eine richtige Mauer zusammenbilden, um eben diese Situation bewältigen zu können.
Ja, Kommunikation ist immer ganz wichtig. Kommunikation ist immer ganz wichtig.
Was macht der Stefan am Wochenende?
Radfahren.
Radfahren, okay, super. Ja, klasse. Mehr Fragen habe ich. Ich hab noch zig Fragen, aber wir sind schon so weit über. Ich weiß nicht, ob das jetzt die längste Folge mittlerweile ist, aber wir sind schon 1,5 Stunden on. Also von daher.
Ich habe eine Abschlussfrage an euch beide vielleicht. Wenn man jetzt, wir haben ja auch viele Zuhörer in Deutschland, wenn man jetzt sagen will, man will ja gerne mal im Ausland was machen oder so, was denkt ihr, wie sollte man da als junger Mensch vielleicht vorgehen? Sich einfach bei GKW bewerben oder. Wie sollte man am besten sich vornehmen, ich will immer gerne im Ausland mal arbeiten oder so. Wie würdet ihr da vorgehen? Oder was würdet ihr den jungen Leuten, die es hier vielleicht anhören, raten?
Ja, sich direkt bei uns melden. Also wir haben eine Personalabteilung, da kann man mal anschreiben und sagen, ich habe hier Interesse, was kann man denn machen? Und ich habe jetzt zum Beispiel einen Absolventen einer Universität in Deutschland, der sich direkt bei mir gemeldet hat. Der hatte hier vorher in Kolumbien einen Teil seines Studiums absolviert an einer Universität in der Stadt Bucaramanga, sprach natürlich dadurch auch schon etwas Spanisch. Er hat sich bei uns gemeldet und direkt gefragt, kann ich bei euch ein Praktikum machen? Und die Art und Weise, wie er uns angeschrieben hat, was er geschrieben hat, wie er es geschrieben hat und natürlich so ein bisschen auch Sprachenkenntnisse sind natürlich ganz wichtig.
Ja, wichtig.
Da haben wir mit ihm dann Kontakt aufgenommen und der wird jetzt innerhalb des kommenden Monats für 2 Monate nach Peru gehen. Also er hat seinen Bachelor abgeschlossen und vor dem Master wollte er jetzt noch mal ein Praktikum machen und wird jetzt bei uns auf der Kläranlage im Bau als Assistent des Projektleiters 2 Monate tätig sein.
Ja, cool. Also wenn ihr Leute, wenn ihr Lust habt, mal die beiden Stefan oder Sven mal anzusprechen, ihr seht ja auch nachher unter den Shownotes hier die Kontaktdaten, könnt ihr gerne mal ansprechen. Eure Zentrale in Deutschland ist in Karlsruhe, ne?
Nein, die ist in Mannheim.
Nee, in Mannheim. Ja, also kann man auch persönlich im Büro bei euch vorbeifahren und sagen.
Wir haben natürlich ein großes Interesse an jungen Ingenieuren. Also der internationale Markt Ingenieure ist interessant. Man kommt ziemlich weit rum. ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre. Ich habe angefangen 88, also ich bin sehr, sehr rumgekommen. Ich war auf allen Kontinenten, ich war auch in Australien, Mittlerer Osten, war in Dubai, ich habe Kläranlagen betreut, war in Bahrain, in Oman, wir waren in Jordanien, ich bin in Indien gewesen, aber natürlich in der Hauptsache in Lateinamerika. Also wenn es junge Ingenieure gibt, die das interessiert, bitte melden. Man kann da mal hören, was die für Vorstellungen haben, was wir für Vorstellungen haben, aber wir sind immer interessiert, junge Ingenieure mit einzustellen.
Ja, Sven, Stefan, wir danken euch.
Ja, wir danken euch, diese
Möglichkeit,
wir das mal vorstellen können, ja, fand ich toll.
Es war super wertvoll, mal Erfahrungen sammeln zu dürfen, wie das so bei Großprojekten aussieht, wie man eine Großkläranlage plant. Und was auch so jetzt ganz zum Schluss, fand ich nochmal besonders spannend, so eure Erfahrungen aus den Projekten heraus. Ich fand, da war sehr viel Wahrheit drin, zumindest das, was ich bisher auch so wahrgenommen habe. Und da kann man sicherlich einiges noch von euch lernen. Hätte ich Lust drauf, aber ich weiß nicht wie. Vielleicht, wenn ihr mal Lust habt, kommt nochmal gerne wieder in den Podcast, ja?
Ja, gerne. Tun wir gerne. Vielleicht können wir bei der Gelegenheit mal über ein anderes Land reden. Ja, Peru ist auch was Interessantes. Ja, da kann man auch gut Urlaub machen und parallel sich mal so mit so Technik damit befassen. Ja,
ja, und mit Projektmanagement. Ist schon fast so spaßig, mal nach Lateinamerika rumzureisen. Das ist ja fast Reisewerbung gewesen jetzt bei euch. Da müssen wir uns dann über Abluftbehandlung unterhalten. Da können wir vielleicht ein bisschen mitreden. Aber ansonsten war das sehr spannend, muss ich sagen, ja.
Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Ja, Leute, Panta Rhei, das Wasser fließt immer bergab.